Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast. Ich sitze gegenüber vom Simon.
Und ich sitze gegenüber von der Simone. Hallo.
Alles wie immer.
Alles wie immer. Ich starte heute aber ganz anders, mal mit einem mathematischen Side-Fact. Fand ich ganz spannend. Danke an Tobi, der hatte das nämlich auf dem Discord gepostet. Und zwar, die mathematische Wahrheit hinter 52 Spielkarten grenzt an absolute Unvorstellbarkeit. Fand ich sehr interessant, denn es gibt exakt 52 Fakultät-Kombinationen, wie man ein Deck mischen kann. Eine Zahl mit 68 Stellen. Um das mal zu begreifen, wenn seit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren jede Sekunde 1 Billion Menschen jeweils 1 Billion neue Kartendecks gemischt hätten, hätten sie bis heute nicht einmal einen winzigen Bruchteil aller Möglichkeiten abgedeckt. Also da muss man ehrlicherweise sagen, das sind so mathematische Facts, die sprengen meine Vorstellungskraft.
Ja,
das stellt man sich gar nicht so vor. Aber
und das soll es dir ja begreiflich machen, aber ja, ich finde, das macht es dir nicht begreiflich, weil 13,8 Milliarden Jahre kannst du nicht begreifen, 1 Billion Menschen kannst du nicht begreifen. Also
es ist also völlig abstrus.
Das ist total absurd.
Das bedeutet, dass quasi jedes gut gemischte Deck eine völlig unterschiedliche Zusammensetzung dieser 52 Karten hat, wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass es die schon gab, ist dann sehr gering. Fand ich sehr interessant, wollte ich hier einfach mal mitbringen. Also abstrus. Also mit Fakultäten, da habe ich ja auch schon mal in anderen Podcasts was zugehört. Ich finde das so abstrus. Das sind Zahlen, die kann man sich einfach nicht vorstellen. Ne?
Ja, ja, definitiv.
Wir dachten, wir machen es heute nochmal ein bisschen ungewöhnlicher. Schreibt uns gerne, ob ihr das gut findet oder nicht. Ihr könnt ja auch in den Timestamps immer ein bisschen vorspringen, wenn ihr nicht euch das interessieren sollte, was wir hier über gewisse Sachen sagen. Denn wir wollen erstmal reinsteigen mit ein bisschen, was haben wir denn eigentlich sonst so konsumiert heute außerhalb von Brettspielen? Ich zum Beispiel habe tatsächlich jetzt eine Comic-Reihe abgeschlossen, die ich tatsächlich gar nicht so gut fand.
Super. Mensch, erzähl mehr.
Das Schiff der verlorenen Kinder. Eine vierteilige Reihe, die zwar sehr hübsch aussah, die mich aber so rein vom Schreibstil und auch von der Geschichte nicht so wirklich abgeholt hat, leider. Und dann habe ich jetzt aber vor ein paar Tagen angefangen, wieder einen Jeff Lemire-Comic zu lesen. Nämlich Gideon Falls, ist auch eine seiner bekanntesten Reihen und ja auch bekannt für Sweet Tooth und die Black Hammer Reihe und das ist mit Abstand mein Lieblingsautor, neben Robert Kirkman, würde ich sagen, denn ich muss sagen, der Schreibstil, der zieht mich sofort in den Bann. Es geht um noch überhaupt gar nichts erstmal in den ersten Seiten und ich bin direkt im Bann. Ich finde, das ist so faszinierend, wie unterschiedlich man auch solche Sachen dann wieder wahrnehmen, auffassen kann. Da geht's um so viel bei Comics, was auch vielleicht mal nicht so gut läuft. Da geht's ja um Positionierung, um Schreibstil, aber auch die Grafik. Wie ist das integriert? Also Gideon Falls, ich werde ein Update geben, wahrscheinlich, aber bin gerade extrem gespannt. Klingt nach einer sehr guten Horror-Story. Ich habe den ersten von 6 Bänden jetzt schon gelesen und muss sagen, Ich finde den Autoren einfach unfassbar gut. Also wenn ihr sagt, ich will jetzt irgendwie mal einen Comic lesen, aber ich habe eigentlich keine Ahnung was, Jeff Lemire, wirklich. Egal, so, guckt euch die Serien an, worum es da ungefähr geht. Was spricht euch am meisten an? Die sind auch sehr unterschiedlich. Wobei ich sagen muss, dass mir Ascender nicht so gut gefallen hat, aber ansonsten ganz tolle Arbeit. Ich finde Black Hammer super. Ich finde aber auch, die anderen richtig, richtig toll. Sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, interessant auf jeden Fall. Also es ist immer schön, dass du da so begeistert bist.
Ja, klar.
Bei den Comics. Ich bin ja eher jemand, ich lese ja eher Bücher. Ich habe jetzt in den letzten Wochen aber nicht so viel gelesen tatsächlich. Also es ist wieder ein bisschen eingeschlafen. Ich habe aber ein Videospiel gespielt. Auf der Switch habe ich das gespielt. Und zwar The Adventures of Elliot, the Millennium Tales. Das habe ich gespielt und auch schon abgeschlossen. Und ja, das hat mir super viel Spaß gemacht. Also es ist ein Zelda-ähnliches Spiel. Wir spielen einen Helden, nämlich Elliot, der natürlich das Königreich und die Prinzessin retten muss. Und ja, dabei ein großes Abenteuer erlebt, das sich über verschiedene Zeitalter spannt. Das ist der Kern des Spiels, dass wir da das Königreich, den Kontinent auch in verschiedenen Zeitaltern erkunden. Und das ist sehr cool. Wir kämpfen da gegen Monster, wir betreten und erkunden Tempel und Ruinen, wir kriegen Fähigkeiten dazu, wir kriegen Ausrüstung dazu, ganz klassisch Zelda-like. Es ist eine ganz schöne Geschichte, es ist auch eine Geschichte, die ich finde einfach schön ist. Also es ist schön, du hast nette Sidequests, du lernst nette Charaktere kennen, du lernst dann, stellst die Verbindungen zwischen den Zeitaltern her und hast dann auch Dinge, wenn du jetzt zum Beispiel Sidequests in dem einen Zeitalter erfüllst, siehst du in späteren Zeitaltern vielleicht, dass sich das auf NPCs ausgewirkt hat. Also das ist alles, das musst du selber dann ein bisschen erkunden. Du musst selber vielleicht auch ein bisschen die Zusammenhänge dir erschließen, wer so zusammengehört oder welche Familie gehört. Und es ist einfach schön. Also kann ich euch empfehlen. Es ist auch nicht allzu lang. Ich habe jetzt, glaube ich, 25 Stunden ungefähr gespielt. Weil viel, viel längere Spiele sind, finde ich, ein bisschen schwierig unterzubringen mittlerweile. Also irgendwie verliert man dann oder verliere ich dann häufig doch mal den Faden und dann spiele ich es nicht mehr weiter. Das hat hier aber super gut funktioniert. Es ist aber ein bisschen teuer, finde ich.
Ja,
also
gut.
Es hat 70 Euro gekostet.
Hat natürlich auch diese schöne, wie nennt man das, 2,5D-Grafik?
Ich glaube 2D.
HD, 2D.
Ja, irgendwie
2,5D.
sowas. Wie bei Octopath Traveler.
Ja.
Finde ich super, super schön, diese Grafik. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Große Empfehlung von mir. Und teste das mal aus.
Ich werde das bestimmt auch noch
ja,
spielen.
Dir würde das auf jeden Fall gefallen.
Ja, es, von dem Ansatz her erinnert es mich dann doch hier wie an Chrono Trigger, was hier neben mir als, wie nennt man das nochmal? Was ist das?
Diorama, glaube ich.
Diorama, genau, steht. Chrono Trigger ist auch für mich eins der besten Videospiele aller Zeiten. Auch da geht es ja um viele verschiedene Zeitalter und dieses, man macht etwas und dann wirkt sich das im anderen Zeitalter aus, gibt's da ja auch. Wobei es, glaube ich, nicht so extrem ist, aber es ist schon ganz cool.
Nein, das ist bei dem Spiel auch nicht so extrem, aber es sind so kleine Sachen, die man dann entdeckt,
ja,
wo man sich denkt, ach schön.
Nee, von daher, ich warte auch immer noch auf ein Chrono Trigger Remake tatsächlich. Ich würde es sofort kaufen, auch allein davon einfach nur so ein 2,5D Remake, keine Ahnung. Es gibt ja immer wieder Gerüchte dazu. Und dann wird doch nichts irgendwie umgesetzt. Sehr schade, weil das gilt ja auch als eins der besten JRPGs ever, tatsächlich. Mhm. Und also Chrono Trigger kann ich da auch nochmal an der Stelle empfehlen, ja. Sehr schön.
Ja,
dann
kurzer
soll es
Exkurs.
Genau, und dann soll es jetzt doch um Brettspiele gehen. Und wir haben heute einen absoluten Knaller dabei. Denn es soll als allererstes um Super Autopets Card Battle gehen. Das ist ein Spiel von Nick Conley, der hat bisher tatsächlich Ashes Ascendancy gemacht und ansonsten nicht wirklich was. Das Ganze ist bei Playdead Games erschienen, die wir ja vor allen Dingen von Summoner Wars oder auch diesen Story-Spielen wie Forgotten Waters und Co. Kennen. Und ist ein Spiel für 2 (bis 8) Personen, das steht zumindest auf unserem Karton drauf. Mit 30 Minuten Spieldauer angegeben im Kennerspielbereich und ab 9 Jahren. Ja, und der Name ist Programm, denn in Super Autopets geht es natürlich ums Autobattling, Simone.
Ja, ums Autobattling. Es ist ein super interessantes Spiel. Wir haben immer eine Shop-Phase und eine Battle-Phase. Und in der Shop-Phase haben wir 3 Münzen zur Verfügung und können uns für jede Münze eine Karte aus dem Shop kaufen. Entweder eine von den offen ausliegenden oder vom Nachziehstapel. Wir spielen insgesamt über 6 Runden und für jede Runde gibt es einen anderen Shop-Stapel quasi. Und die Tiere, die wir da erwerben können, die werden von Stapel zu Stapel immer stärker. Ja. Und haben natürlich absolut unterschiedliche Effekte. Wir haben auch noch Hüte auf diesen Tieren abgebildet. Mit gleichen Hüten können wir trippeln. Das sorgt dafür, dass wir die Karten abwerfen. Also 3 gleiche Hüte werfen wir quasi ab und können dann von einem späteren Deck eine Karte auf unsere Hand ziehen. Und so versuchen wir, unsere Hand zusammenzustellen. Wir können maximal 5 Tiere mitnehmen in die Battle-Phase. Und dann ordnen wir die an. Und zwar in der Reihenfolge, in der sie agieren sollen. Und decken dann immer, also fangen quasi gleichzeitig an, decken die erste Karte auf und lassen die gegeneinander kämpfen. Und versuchen eben derjenige zu sein, der am Ende noch ein Tier übrig hat, das überlebt.
Genau. Und dann kriegt man einen kleinen Pokal, dann geht es wieder in die Shop-Phase, dann wird wieder gekämpft, gibt es wieder einen Pokal und das machen wir erstmal 5-mal und in der letzten Runde gibt es nämlich 2 Pokale.
Genau. Die letzte Runde kann da alles entscheidend sein.
Ja, und erstmal muss ich sagen, dass das ein Spiel ist, was mich in der ersten Runde direkt gepackt hat. Ich bin sehr großer Fan von Challengers und auch von diesem Konzept des Auto-Battlings. Wir haben es zuletzt gesehen ja bei Tech Team, würde ich sagen. Das Schöne ist ja immer, die Battle-Phasen gehen recht zügig und da muss man überlegen, wie kriege ich denn jetzt das Deck besser? Oder bei Tech Team zieht man 3 Karten, muss dann auswählen, welche nehme ich. Hier ist es dann nochmal ein bisschen ausführlicher, würde ich sagen, weil man immer wieder seine Taktik auch adjustieren muss. Und weil tatsächlich auch immer wieder stärkere Effekte kommen und man immer guckt, wen kann man jetzt eigentlich aus seinem Team wieder aussortieren. Also es ist schon vom Spielgefühl dann doch komplett anders zu einem Tag-Team oder auch zu einem Challengers. Wir haben hier Wizards Cup noch als Autobattler im Regal. Das haben wir auch schon viele Male gespielt. Das geht in eine ähnlichere Richtung als die beiden anderen, würde ich sagen. Denn da sortieren wir auch das Deck von Anfang bis Ende.
Ja.
Und hier ist, oder bei Challengers mischst du ja, ne, und genau, weißt es nachher nicht, du spekulierst teilweise. Doch, finde ich auch super, aber Super Auto Pets ist sicherlich das strategischere Spiel, kann man schon mal sagen. So, nachdem ich das das erste Mal gespielt oder 2-mal wir es gespielt haben, habe ich gedacht, komm, ich guck mal, ob ich das auf dem PC vielleicht mir doch nochmal lade. Hab dann geguckt, ich hatte es tatsächlich schon, wobei man auch da sagen muss, ich habe es doch gar nicht gekauft gehabt, denn es ist als Free-to-Play erschienen.
Ach so.
Das heißt, okay, wenn ihr nicht mal, wenn ihr einen Rechner habt, ihr könnt es auf eurem Handy spielen, installiert euch das. Das Basisset ist kostenlos. Ansonsten, wenn man die, wenn man mehr Tiere haben will, sind dann quasi alternative Sets. Dann zahlt man dann eben Geld dafür. Aber ich sag mal, für die ersten 10, 20 Partien reichen erstmal natürlich die Basistiere, weil die spielen auch nur gegen die Basistiere
insgesamt.
Vor
allem kann man damit ja wirklich gut rausfinden, ob einem erstens das PC-Spiel gefällt und auch eventuell das Brettspiel gefallen könnte.
Genau.
Oder Handyspiel, denn das Brettspiel hat ein sehr ähnliches Feeling auf jeden Fall.
Genau, ich habe sie ja dann auch nochmal gezeigt. Ich habe mittlerweile weit über 10 Stunden in dieses Spiel schon gesteckt.
Wahnsinn.
Es macht ein bisschen süchtig, muss ich sagen. Ich habe mir auch die anderen Packs jetzt gekauft. Nicht, weil ich sagen würde, okay, ich brauche das jetzt unbedingt, sondern einfach, weil ich das Spiel mehr spielen möchte. Ich möchte noch mehr sehen. Ich möchte die verschiedenen Effekte haben. Jedes Pack bringt nochmal irgendwie einen Sondereffekt rein. Aber man spielt eben in dem Set gegen andere in dem Set. Also man hat keinen Pay-to-Win-Bonus oder sonst irgendwas. Du kannst dir, glaube ich, kosmetisch dir einen Hut kaufen oder so. Aber ansonsten ist das schon recht fair. Und ist auch deshalb so ein beliebtes Spiel. Es gilt als ein sehr beliebtes Auto-Battling-Spiel. Und jetzt ist ja die Frage, wie ist denn das Brettspiel umgesetzt? Wir haben ja gerade groß umrissen, wie das Brettspiel funktioniert. Wo sind denn die großen Unterschiede? Ich würde sagen, das Größte, was man jetzt schon mal sagen kann, ist, es ist schon anders. Also im Gegensatz zu Slay the Spire, wo man ja sagen muss, das ähnelt schon sehr stark auch von den Effekten dem Spiel, was man aus dem Videospielbereich kennt. Nur sehr heruntergebrochen ist es schon hier so, dass definitiv viele Änderungen passiert sind. Im Computerspiel oder im Videospiel ist es so, dass wir eben dieses Trippeln zwar haben, und das gilt auch als eine der wichtigsten Mechaniken, habe ich mir sagen lassen, auch in diesem Auto-Battling-Bereich, dass wir eben die Pets aufleveln können. Ne? Und dadurch, dass wir vielleicht ja, Tiere aufleveln, wir schalten dann die höhere Stufe frei, von dem wir dann nachher kaufen können.
Ja, und wichtig ist, im Videospiel funktioniert das dadurch, dass du zum Beispiel, du hast einen Fisch und dann holst du dir nochmal den gleichen Fisch und nochmal den gleichen Fisch. Und dann hast du ihn aufgelevelt.
Genau, aber den stackst du immer übereinander und dadurch werden die Werte auch besser.
Genau, und im Brettspiel hast du ja, das hatte ich ja eben erzählt, mit den Hüten, du wirfst quasi drei Karten, die den gleichen Hut haben, ab. Das können aber auch, und das sind auch unterschiedliche Tiere.
Ja.
Aber die wirfst du komplett ab, ziehst dann ein Tier vom höheren Level, das aber auch wieder ein ganz anderes Tier ist. Also es ist dadurch eben sehr, sehr unterschiedlich.
Genau, und auch unterschiedlich ist, dass es in dem Videospiel zwei Werte gibt, nämlich fürs Attackieren und fürs Leben. Und das auch durchaus wichtig ist, dass manche Pets vielleicht ein bisschen mehr Verteidigung haben oder mehr Angriff. Im Brettspiel ist es so, dass es einen Wert für beides gibt. Das kennen wir aus anderen Brettspielen, auch wie Mindbug. Es gibt einen Wert für beides. So, und wenn man Schaden bekommt, ist der Schaden so hoch wie der Stärkewert, aber der Angriff ist auch so hoch wie der Stärkewert. Und wenn er manipuliert wird, wird beides gleichzeitig manipuliert.
Das macht es immer ein bisschen simpler, finde ich. Und das
total
ist auch gut so.
Genau. Also so gibt es, das sind jetzt nur zwei Beispiele, wo das Brettspiel in eine komplett andere Richtung geht. Aber bisher habe ich keins der Mechaniken bemerkt, die mir in der Umsetzung dadurch schlecht gefallen haben. Ich kreide auch immer noch Slay the Spire ein bisschen an, dass diese coolen Kombos, die es im Videospiel gibt, im Brettspiel eben nicht vorhanden sind, dadurch, dass die Werte eben ganz anders geschrieben sind. Und das war für mich immer ein Beigeschmack beim Brettspiel. Das habe ich bei Super Auto Pets überhaupt nicht.
Genau, ich finde, die haben die Sachen so angepasst, dass es als Brettspiel funktioniert, aber trotzdem das Feeling des Videospiels immer noch vorhanden geblieben ist.
Absolut. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, sie haben auch gewagt, an vielen verschiedenen Stellen anzusetzen und zu sagen, das wollen wir aber anders machen als im Videospiel, weil es als Brettspiel vielleicht nicht funktioniert, weil wir spielen ja auch nur über 6 Runden. Im Videospiel spielst du über, weiß ich nicht,
bis du 10 Pokale hast oder
ja,
so, oder?
Oder 5-mal verloren hast. Also sind es im Durchschnitt, weiß nicht, zwischen 8 und 12 Runden vielleicht, also deutlich mehr. Und wir kaufen auch mehr Sachen teilweise. Ja, weil anderes Beispiel ist das Verkaufen. Im Videospiel verkaufe ich etwas und kann dafür wieder Münzen kriegen, um neue Sachen zu kaufen. Hier ist es wieder so, wenn ich etwas verkaufe, ein Tier, dann kriege ich dafür einen Apfel, was den Wert von einem erhöht. Und so gibt es ganz viele verschiedene Stellen, die aber im Brettspiel sehr gut umgesetzt sind. Auch bei den Effekten der Tiere, auch die wurden sehr umgeschrieben. Also wir haben jetzt kein Tier, was per se den Effekt hat, der es im Videospiel hat, aber vom Feeling geht es in eine ähnliche Richtung. Es gibt zum Beispiel den V, der ist total toll im Videospiel, weil wenn der Schaden bekommt, dann kriegt der Stärke dazu. Und im Brettspiel ist es so, wenn der Schaden bekommt und überlebt, dann kriegt der einen Apfel, was ihm wieder mehr Stärke gibt, aber auch gleichzeitig mehr Leben. Also es sind so Sachen, die sind sehr gut umgesetzt. Da wurde sich richtig Gedanken drum gemacht. Und so viele unterschiedliche Tiere gibt es ja auch in jedem Set nicht. Das ist eine große Gemeinsamkeit. Man spielt es ein paar Mal und kennt dann auch die unterschiedlichen Tiere, die in jedem Stapel drin sind. Und das finde ich wirklich gut umgesetzt. Es ist vom Feeling, wie du schon sagtest, sehr ähnlich. Auch diese Mechanik mit dem Steinwerfen. Im Videospiel ist es so, wenn ein Tier einen Stein wirft, kriegt ein anderes einfach einen Schaden. Hier ist es ein Würfel, den wir werfen, der kann daneben gehen, der kann 2 Schaden machen, 1 Schaden machen. Ist also auch ein kleines Risikoelement, womit man spielen kann. Das finde ich passt total gut ins Brettspiel rein, auch wenn es vielleicht für die eingefleischten Fans erstmal ungewöhnlich erscheint. Ich muss sagen, dass ich von beiden Spielen gerade wirklich so einen Riesensog habe. Ich werde gleich nach der Aufnahme sicherlich wieder ein paar Partien Videospiel spielen. Wir haben direkt vor der zurück. Aufnahme tatsächlich auch nochmal eine Partie am Tisch gespielt. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Wir haben tatsächlich schon 10 Partien gespielt als Brettspiel in kürzester Zeit. Wir haben vor einem halben Monat angefangen. Also wir haben wirklich wieder, ich weiß, dass ich dich da ein bisschen... Ich sag da immer, ach komm bitte, eine Runde Super Autopets Card Battle.
Ja, und ich sag immer, oh, wir haben jetzt die ganze Zeit das schon gespielt. Jeden Tag gefühlt spielen wir das. Und irgendwie kriegst du mich dann doch überredet.
Ja, aber weil es, glaube ich, auch im Kern einfach ein gutes Spiel ist. Es geht auch schnell. Ich finde, in der ersten Runde war es so, dass wir beide gesagt haben, oh, das geht uns zu lang. Da haben wir auch so ein Drittel länger gebraucht, komischerweise. Wahrscheinlich, weil wir die ganzen Aktionsmöglichkeiten noch überlegen mussten. Es gibt ja viele Effekte, die man erstmal lesen muss. Mhm. Da haben wir eine Dreiviertelstunde gespielt. Jetzt sind wir genau bei einer halben Stunde eigentlich, die wir jedes Mal spielen. Es wird tendenziell sogar ein bisschen weniger, sind wir auch bei 25 Minuten schon.
Und was wir noch gar nicht gesagt haben, es gibt in dem Brettspiel gibt es auch 3 unterschiedliche Kartensets.
In dem, das wir haben, weil wir haben den Kickstarter.
Ach so. Genau, und es gibt das Basiskartenset und jetzt haben wir eins, da hat man auch Mana als Ressource und kann quasi so mehr oder weniger Zauber einsetzen. Das dritte hat irgendwie Trompeten oder sowas?
Genau, das spiele ich gerade schon im Videospielbereich, bin mal gespannt, aber ja, genau.
Ja, also da haben wir zumindest auch Abwechslung dabei.
Ja, voll. Also das fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Ist ein Spiel, was für mich einen Sog entwickelt hat, wo ich einfach sage, jo, macht das Spaß. Ich will das unbedingt viel, viel mehr spielen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's zu 4, zu 6, zu 8? Also ich glaube, wenn man dieses große Set hat, gibt's die Möglichkeit, dass man eben wie bei Challengers parallele Partien macht. Für mich ist das ein super Zwei-Personen-Spiel. Warum?
Ja, auf jeden Fall.
Warum ist das so? Bei Challengers hätte man ja auch denken können, okay, das geht ja ähnlich. Aber ich finde, bei Challengers adjustierst du deine Taktik nicht so stark. Bedeutet, du gehst in eine bestimmte Richtung und behältst die auch relativ lange im Spiel bei. Heißt, spiele ich immer gegen Simone und dann werden die Taktiken immer so aufeinandertreffen, dass es nicht spannend genug ist. Challengers lebt davon, dass du mit deinem Set gegen unterschiedliche Gegner und ihre Sets spielst. Mhm. Bei Super Autopets ist es konfrontativer. Du guckst, was hat denn der andere für eine Taktik? Wie kann ich mich darauf einstellen? Es geht aber auch darum, dass in der ersten Runde die Taktik eine komplett andere ist als in der sechsten Runde. Und das finde ich ganz toll umgesetzt, weil im Videospiel ist es auch so, du versuchst eben diese 10 Pokale zu sammeln und du weißt, okay, ich könnte jetzt in der ersten Runde meine Taktik für die Runde 10 schon machen. Und das machen bestimmt auch Leute, aber dann verlierst du vielleicht die erste Runde. Und es ist viel sinnvoller, zu jedem Zeitpunkt die beste Kombination zu haben, als schon 5 Züge im Voraus zu planen. Und das fällt einem manchmal auch auf den Fuß, sowohl beim Videospiel als auch hier, weil man dann trippelt, eine Karte bekommt, die gar nicht so richtig zu deinem Set passt und du dann versuchst, in den nächsten Zug irgendwie hinzubekommen.
Da wieder was rauszuholen.
Da wieder was drum rumzubauen. Und das macht so unfassbar Spaß, dass du die ganze Zeit gucken musst, wie kriegst du dein Deck optimiert.
Also ihr merkt, der Simon ist absolut restlos begeistert von diesem Spiel.
Ich glaube, es könnte eins meiner Titel des Jahres werden.
Ja, das hast du auch schon, als wir jedes Mal, wenn wir spielen.
Ich freue mich jedes Mal auch drüber.
Du freust dich immer
jedes
Mal, du willst es dauernd spielen. Und jedes Mal sagst du hinterher, oh, das könnte auch wirklich eins meiner Top-Spiele des Jahres werden.
Also jedes Mal, ich sag mal, boah, ist das ein tolles Spiel, das macht so Spaß.
Und du freust dich auch immer so. Der Simon macht mich auch manchmal ein bisschen platt bei dem Spiel. Und dann bist du mal richtig begeistert.
Wobei es, glaube ich, relativ ausgeglichen jetzt mittlerweile ist.
Ja, aber
ist, ne?
Also in dem Mana-Set nicht. Da bin ich jetzt irgendwie sehr, sehr schlecht drin.
Ja, ich sag dir ja auch immer, du solltest das Videospiel ein bisschen spielen. Vielleicht wirst du dann auch besser. Es ist ein wirklich ganz tolles Spiel. Und das Tollste kommt ja noch, es ist für einen Spottpreis zu haben. Denn ich habe geguckt.
Das ist doch der Wahnsinn.
Also wir haben jetzt das Ding mit Spielmatte, 3 verschiedene Sets und so weiter. Aber es ist tatsächlich vorbestellbar in Shops für 18,49 Euro. So, das ist ein Preis, den finde ich einfach unfassbar stark. Also da braucht man gar nicht überlegen. Wenn man Autobattler mag, dann ist das Pflichtprogramm. ist meine Meinung. Ja, also wenn ihr was mit Challengers anfangen könnt und sagt, ich möchte aber ein bisschen mehr was für zwei Personen und ich möchte ein bisschen mehr Taktik, ich möchte mein Deck optimieren, ich möchte da ein bisschen was drumherum bauen, es muss aber auch ein bisschen minimalistisch sein, ich will jetzt nicht die ganze Zeit, wir haben nur 5 Tiere auf der Hand quasi und ich möchte vor allen Dingen auch längeren Spielspaß haben, dann ist das was. Denn ich finde, das muss man auch nochmal dazu sagen, das gleiche Set bietet schon eine Menge an Replayability, weil die Symbiosen, die es unter den Tieren gibt, einfach sehr stark sind. Na, also in dem einen, an dem einen Tag spiele ich das Set so, an dem anderen spiele ich so. In der Situation macht das Pet vielleicht mehr Sinn und das finde ich auch so cool.
Ja, finde ich auch. Es ist sehr variabel und man muss immer gucken, dass man das Beste draus macht. Und was mir auch gut gefällt, ist tatsächlich das Kartendesign.
Ja.
Ich finde es ein bisschen trashig, aber ein bisschen reduziert, aber ich finde die auch irgendwie cute.
Super, also super einzigartiger Grafikstil, ist auch die gleiche Grafik wie im Videospiel. Ich würde sagen, trashig trifft es. Ich muss sagen, ich habe mich da auch so ein bisschen drin verliebt. Ich finde das total stimmig und finde das auch toll. Und ich finde es vor allen Dingen gut, dass sie die Grafik auch so umgesetzt haben im Brettspiel, weil man da einfach auch das gibt ein bisschen Flair noch mit.
Definitiv. Also super Autopads.
Super Spiel.
Auf jeden Fall super Spiel.
Also ich predikte, dass ich das in meiner Topliste drin haben werde.
Dass du das in deiner Topliste drin haben wirst.
Okay, es wird jetzt auch keiner mehr dagegen wetten wahrscheinlich. Nee. Ich finde es wirklich ganz fantastisch.
Nach dem Lob nicht.
Nee. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das Videospiel noch anhält. Da gibt es nämlich noch deutlich mehr Packs. Und wir haben ja auch im Brettspiel jetzt noch das andere Pack, was wir noch gar nicht benutzt haben, mit den Trompeten. Genau.
Da bin ich irgendwie drauf gespannt.
Ja, dann ist doch gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich bin sofort dabei. Da kannst du mich heute Nacht um 12 wecken, dann machen wir das.
Lieber nicht. Ja.
Gut, sehr schönes Spiel, super Autopads, Card Battle. So, machen wir weiter mit einem Spiel, was vielleicht generell nicht so gut angekommen ist wie das letzte, aber das ist ja auch kein Wunder. Und zwar geht es um Fanciology. Das ist ein Spiel, was bei Playty Games erschienen ist und was von Endera Toriko gemacht wurde. Der hat tatsächlich bisher sonst kein anderes Spiel gemacht. Ist für 1 bis 4 Personen. Ein Plättchen-Legespiel, würde ich sagen, mit einem bisschen Territorien bilden. Mit 15 bis 30 Minuten Spieldauer ist es angegeben. Ich würde sagen, wir schaffen das auch in 10 bis 15 Minuten locker. Ab 6 Jahren und ist ein Spiel, bei dem wir ja im Endeffekt immer kleine Plättchen auf der Hand haben und die auslegen müssen in unserem Zug.
Genau, und auf diesem Plättchen sind 12 Punkte abgebildet. Die meisten sind davon weiß, einzelne sind farbig. Es gibt auch, aber auch Plättchen, da sind alle Punkte farbig. Und wir legen die immer aus, so dass mindestens ein farbiger Punkt übereinstimmt mit dem Plättchen, an das wir das anlegen.
So ein bisschen Domino-Prinzip, könnte man sagen.
Und wir sind immer abwechselnd an der Reihe. Wenn wir dran sind, ziehen wir ein Plättchen auf die Hand. Wir haben noch 3, haben wir dauerhaft auf der Hand. Und aus den 4 Plättchen, die wir dann haben, wählen wir 1 aus. Das spielen wir aus und versuchen, Flächen einzuzäunen. Deswegen vermutlich auch Fanciology.
Mhm.
Und wenn wir das schaffen, dass wir quasi eine Fläche umzäunt haben, um alle 4 Seiten, dann dürfen wir da einen unserer Marker reinlegen. Und wer als erstes alle seine Marker losgeworden ist, hat das Spiel gewonnen. Ja, und das war eigentlich auch schon das ganze Spiel. Es gibt noch die Möglichkeit, wenn wir es hinkriegen, also wenn die umzäunte Fläche so groß ist, dass wir später noch ein Plättchen reinlegen können und dadurch diese Fläche nochmal unterteilen, dann dürfen wir in die neu entstandene leere Fläche was reinlegen. Wir können auch eventuell ein Plättchen reinlegen, sodass die Fläche komplett verschwunden ist.
Mhm.
Dann wird das Plättchen, der Marker entfernt. Und das war's eigentlich auch schon. Und unser großer Kritikpunkt ist, es macht halt irgendwie nicht so viel Spaß. Es ist ein bisschen langweilig wieder.
Ja, also es ist ein Spiel, was erstmal sehr schön ist, dass das Material relativ gut ist. Ne? Es ist so eine etwas dickere Pappe und das ist ganz nett. Das Problem, was ich bei dem Spiel habe, ist, in unserem Zug machen wir etwas und versuchen dabei einfach nur dem anderen nicht etwas vorzubauen. Denn man schafft es nicht, dass, also man muss darauf spekulieren, höchstens, dass jemand anderes wo etwas nicht hinlegen kann. Aber ich kriege ja in meinem Zug nicht per se etwas abgeschlossen. Es funktioniert nicht.
Genau. So. Ich muss immer gucken, dass ich was abschließe, was jemand anders vorbereitet hat.
Und das läuft vom Spielgefühl nachher darauf hinaus, dass wir so lange irgendwie sinnlos legen, bis jemand was nicht Sinnloses legt und der andere dann dafür einen Punkt absahnt. Das ist vom Spielgefühl, fühlt sich das ein bisschen blöd an, weil man so den Eindruck hat, okay, eigentlich habe ich jetzt nur das machen können, weil der andere da irgendwie das dahingelegt hat. Das heißt auch, eigentlich versuche ich immer nur, dem anderen nicht irgendwas vorzubauen. Und das ist vom Spielgefühl, ist das für mich nicht schön irgendwie.
Nee, für mich auch nicht. Also es hat sich irgendwie, weiß ich nicht, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Die Regeln sind super simpel, aber irgendwie ist es dann doch zu simpel.
Ja, und ich sag mal so, naja, was heißt zu simpel? Du baust halt die Sachen davor und du reagierst ja auch immer nur auf die andere Person. Aber du versuchst ja auch so zu reagieren, dass die andere Person dann nicht im nächsten Zug irgendwas zumachen kann. Das heißt, wir versuchen manchmal auch Sachen zu bauen, die nicht, wo es einfach auch erstmal ein paar Runden hin und her geht, ohne dass irgendwas passiert. Und es kommt aber auch nicht der Knoten, dass alles plötzlich aufgelöst wird, sondern dann passiert irgendwann es, dass jemand was abschießen kann und dann geht's halt weiter wie vorher. Also es ist auch nicht so kettenzügig. Und so insgesamt muss ich sagen, Platy hat uns ja netterweise ein paar Spiele zugeschickt, aber für mich ist Fantheology wirklich leider nicht das Spiel, was bei uns in der Sammlung bleiben wird.
Ja.
Hat mir nicht so gut gefallen.
Nee, mir auch nicht. Also für uns leider ein Flop.
Ja, könnte man so sagen. Gut.
Und dann zum nächsten Flop, oder?
Ja, genau. Also wir machen jetzt noch einen kleinen schönen Vergleich. Und zwar habe ich mich durchgerungen, die Neuauflage von Martian Dice, also Marswürfel, glaube ich, hieß es auf Deutsch damals, zu holen. Und wir möchten das heute ein bisschen begründen und vergleichen mit Auf die Nüsse. Also wir werden jetzt gleich beide Spiele vorstellen und erzählen, was welches Spiel eigentlich besser macht als das andere und warum das andere für uns vielleicht nicht so gut funktioniert. Vielleicht erstmal zu Martian Dice oder Marswürfeln. Das ist ein Spiel von Scott Elms, der ja auch ein sehr bekannter Autor ist. Der hat so tolle Sachen gemacht wie Beer and Bread zum Beispiel oder auch Warp's Edge, was ein ganz tolles Solospiel ist. Hat auch ein paar Spiele der Tiny Epic-Reihe gemacht und ist ein Spiel von ihm. 2 bis 99 Personen können das spielen, wobei ich das nicht mit 99 Personen spielen wollen würde. 10 Minuten Spieldauer ist angegeben, ab 8 Jahren im Familienspielbereich. Und dagegen setzen wir jetzt Auf die Nüsse. Das ist ein Spiel von Garrett J. Donner und Brian S. Spence und Michael S. Steer. Und ist ebenso ein Push-Your-Luck-Würfelspiel wie auch Marswürfeln. Ist für 2 bis 4 Personen angegeben. 15 Minuten Spieldauer angegeben, würde auch sagen, das geht auch ein bisschen flotter. Auch ab 8 Jahre und ebenfalls im Familienspielbereich angesiedelt, Simone.
Ja, und was machen wir? Das ist eigentlich relativ leicht zu beschreiben. Wenn wir dran sind, dann würfeln wir alle Würfel. Es gibt darauf rote Panzer, die müssen beiseite gelegt werden.
Bei Marswürfeln.
Wenn man die würfelt. Ja.
Bei Marswürfeln.
Genau. Und dann haben wir noch so grüne Abschießvorrichtungen. Nee, ich glaube, das sind die UFOs.
Ja.
Genau, wir spielen ja die Aliens.
Ja, ja.
Das sind unsere UFOs, mit denen können wir die Panzer von den Menschen ausgleichen. Und dann gibt es noch Menschen, Kühe und Hühner, die wir einsammeln wollen. Denn wir wollen die auf unser UFO einsammeln. Und wenn wir eben gewürfelt haben, alle Panzer müssen wir beiseite legen und dann müssen wir uns entscheiden, legen wir alle Menschen, alle Hühner, alle Kühe oder alle UFOs beiseite. Alles, was wir nicht beiseite gelegt haben, dürfen wir erneut würfeln, müssen wieder, ja, in der Art und Weise beiseite legen. So, und irgendwann können wir aufhören oder wenn wir nichts mehr beiseite legen können, müssen wir aufhören und werten unseren Würfelwurf. So, jetzt wird erstmal geguckt, haben wir mehr UFOs oder gleich viele UFOs wie Panzer. Dann dürfen wir werten. Wenn es mehr Panzer gibt als UFOs, also diese grünen Symbole, dann haben wir Pech gehabt, kriegen keine Punkte. Wenn wir jetzt aber sagen, wir dürfen werten, dann kriegen wir für jeden Menschen, jede Kuh und jedes Huhn jeweils einen Punkt. Wenn wir von allen dreien jeweils mindestens eins haben, kriegen wir noch drei extra Punkte. Die schreiben wir uns auf, dann ist der nächste dran und macht genau dasselbe. Und wer als erstes 25 Punkte insgesamt gesammelt hat, hat gewonnen. Und das war das ganze Spiel.
Genau. Und bei Auf die Nüsse ist es ein bisschen noch, ich würde sagen, ein bisschen weniger Regeln. Na, also man hat 5 Würfel, die würfelt man. Alle Krähen werden zur Seite gelegt, dürfen wir nicht nochmal würfeln. Alle Nüsse, die wir würfeln, zählen wir. Und zwar ganz laut am Tisch. 1, 2, keine Ahnung. Und alle Eichhörnchen dürfen wir mit den Nüssen danach nochmal neu werfen. Solange, bis wir entweder ja nur noch Krähen haben oder bis wir nur noch oder bis wir nur noch Eichhörnchen würfeln. Wenn wir nur noch Eichhörnchen würfeln in unserem Zug, dann ist es so, dass alle Punkte, die wir vorher gezählt haben, vernichtet werden. Also die sind quasi wieder auf Null gesetzt und es gibt eine Echtzeitrunde. Und zwar werfen alle anderen am Tisch einen einzelnen Würfel. Da sind so Hunde und ein Haus drauf.
Ein Hund und lauter Hundehütten.
Ja, genau. Und wenn ich und es geht dann ganz schnell. Ich würfel so viele Würfel wie
wie du Eichhörnchen hattest?
Die Eichhörnchen hattest. Das heißt, je nachdem, wann das passiert, kann das sehr lukrativ sein. Wenn ich natürlich nur einen Eichhörnchenwürfel habe, ist ein bisschen wenig. Wenn ich aber 3 habe, ich werfe die ganz schnell und alle anderen am Tisch werfen ihren Würfel ganz schnell. Und es wird so lange alles gezählt, wir dürfen auch der Raben dann neu würfeln und so weiter, bis alle anderen am Tisch ihren Hund gewürfelt haben.
Die müssen dann Wuff Wuff rufen.
Und dann geht's natürlich 1, 2, schnell würfeln, schnell, so. Und das machen wir so lange, bis jemand 50 Punkte erreicht hat. Und auch da ist das Spiel dann relativ schnell zu Ende.
Ja, und jetzt ist die Frage, welches Spiel ist denn besser davon?
Ja, also ihr merkt schon, es ist ja beides ein Push-Your-Luck-Würfelspiel, was nur aus Würfeln besteht. Von daher ist, finde ich, ein Vergleich hier auch ein bisschen angemessen. Und tatsächlich würde ich sagen, ist Auf die Nüsse mit Abstand das deutlich bessere Spiel.
Da würde ich auch zustimmen.
Ich werde das auch nicht anders sehen, selbst wenn ich das jetzt auf der Arbeit mitbringen würde und dann wird Marswürfel der große Hit. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das mitbringen möchte, weil ich finde es wirklich so schlecht, dass ich sagen würde, das ist auch für mich teilweise auch vergeudet.
Ja, das Problem ist, dass die Spannung einfach fehlt.
Ja,
also
komplett.
Also es ist einfach nur stumpfes Würfeln, Würfel beiseite legen. Und dieser Push-Your-Luck-Effekt, dass man natürlich vorher irgendwann stoppen kann, bevor man zu viele Panzer würfelt, ist sehr, sehr gering.
Ich würde auch sagen, der Push-Your-Luck-Aspekt ist in dem Spiel nicht gut gelungen in Marswürfeln. Warum ist das so? Wir würfeln und kriegen diese Panzer. Und dann versuchen wir häufig einfach nur noch, diese Panzer auszugleichen, um dann vielleicht wenigstens 2 Punkte mitzunehmen. Das fühlt sich aber auch nicht sonderlich toll an. Jetzt stellt euch aber mal vor, ich werfe gar keinen Panzer im ersten Wurf. Ich muss mich entscheiden, was ich zur Seite lege. Ich sage mal, ich lege mal 3 Hühner zur Seite. Im nächsten Wurf werfe ich plötzlich aber die 3 Panzer. So. Ich kann natürlich vorher aufhören, aber wer hört denn dann auf, wenn er so viel Würfel noch hat? Aber nur ein Beispiel.
Ja.
Ich werfe vielleicht jetzt im nächsten Wurf 6 Hühner und 3 Panzer. Die 3 Panzer kommen raus. Ich kann die 6 Hühner gar nicht einpolen. Ich darf nämlich jedes von den Dingern, von den Sachen, die wir einsaugen können mit den UFOs, kann ich nur einmal sammeln. Heißt, es ist so, ich habe quasi die Hühner jetzt komplett gesperrt für mich. So, Nur die UFOs darf ich immer wieder würfeln und immer wieder sammeln. Ich weiß nicht. Also dadurch wird es so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, ich treffe auch gar keine Entscheidungen mehr, sondern ich handle wieder so ein bisschen nach Schema F. Ich treffe vielleicht am Anfang eine Entscheidung, welche Sachen ich sammle, welche nicht. Häufig gibt es aber auch einen Wurf, da kann ich nichts machen. Das passiert bei Auf die Nüsse auch ruhig schon mal, dass es relativ schnell zu Ende ist, aber ich finde, hier ist es so, der Push-Your-Luck-Aspekt, der ist sehr minimal. Fordere ich jetzt mein Glück heraus oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Wo ist denn jetzt der Anteil vom Push-Your-Luck? Weiß nicht, wie siehst du das vom Push-Your-Luck-Element?
Ja, finde ich auch. Also ich finde, ich habe das Gefühl, bei dem Martian Dice, du bist halt irgendwie, du bist so gezwungen, immer weiter zu würfeln. Mhm. Also gerade wenn du am Anfang, dann würfelst du ein paar Panzer. Dann musst du ja Grüne beiseite legen. Dann hast du vielleicht nicht genug Grüne, dann musst du sowieso würfeln. Dann musst du wieder Grüne beiseite legen. Dann würfelst du wieder, damit du überhaupt Punkte bekommst. Dann kriegst du wieder Panzer. Also es ist irgendwie, das Spiel spielt dich so ein bisschen.
Ja, das Gefühl habe ich auch.
Und das ist einfach langweilig. Also du sammelst ein paar Punkte, dann ist der nächste dran. Und im Gegensatz dazu ist bei Auf die Nüsse, ist es wirklich spannend. Denn du würfelst, du sammelst deine Nüsse und dann hast du vielleicht noch 3 Würfel übrig. Und dann überlegst du, würfle ich jetzt nochmal? Ich habe schon 11 Nüsse gesammelt. Wenn ich jetzt aber lauter Eichhörnchen würfel, dann sind meine ganzen Punkte weg. Und dann muss ich versuchen, ganz schnell wieder die Punkte zu sammeln. Und das ist lustig. Es ist lustig, wenn die Auf die Nüsse-Runde kommt und du versuchst ganz schnell diesen Hund zu würfeln und du würfelst ihn die ganze Zeit nicht. Und der Punkt ist, du bist auch als Mitspieler involviert in die Runde des Gegners.
Ja,
während du beim Marschen da bist, du sitzt einfach nur da und machst nichts.
Hast recht,
und es ist auch nicht mal sonderlich spannend, was der andere würfelt.
Ja.
Und was noch bei Auf die Nüsse so cool ist, ist ja, du kannst es auch riskieren, wenn du nämlich nur noch einen Würfel übrig hast, weil du 4 Krähen schon hast und mit diesem einzelnen Würfel dann eine Nuss würfelst, bekommst du alle Würfel wieder zurück und
super
das weiterwürfeln.
Regel, ja.
Also es ist einfach, das Spiel ist simpler von den Wertungsregeln her, aber hat trotzdem durch diese anderen Kniffe viel mehr Spielspaß und viel mehr bei diesem Push-Your-Luck-Effekt drin, wodurch dieses Spiel massivst gewinnt. Und es ist einfach spaßig. Und das andere ist nicht spaßig, es ist langweilig.
Ich glaube, du hast da einen sehr guten Punkt getroffen mit das Spiel spielt dich. Weil beim Marswürfel, wie gesagt, Entschuldigung, ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich teilweise nicht mal eine Entscheidung treffen können, weil wir einfach so schlecht würfeln.
Ja.
Und bei Auf die Nüsse hast du eigentlich in jedem Mal, wo du dran bist, außer du würfelst wirklich nur Raben, hast du immer eine Entscheidung und immer so dieses Element, reiz ich das jetzt aus? Hab ich Glück oder nicht? Und das ist, finde ich, Push Your Luck in Reinform. Das ist das, was den Mechanismus ausmacht. Diese Möglichkeit, ich könnte es jetzt machen und ich könnte es riskieren, aber es könnte halt auch in die Hose gehen. Aber wie viele Punkte sind es? Sind mir jetzt die 3 Punkte irgendwie was wert oder versuche ich es jetzt einfach? Ach komm, und das schafft ja auch dann die Momente, wo man so, am Tisch alle jubeln, wie auch immer. Diese Emotionslosigkeit habe ich komplett bei Marsh & Dice. Also ich finde, das ist ein kompletter Reinfall, was das angeht.
Und es zieht sich halt
es
auch.
Es zieht sich sehr,
also
ja.
Also bis 25 Punkte war echt viel. Und dann hast du vielleicht, also wir hatten in jeder Partie, haben wir es ein einziges Mal hinbekommen, dass jemand diese 3 Bonuspunkte gemacht hat.
Ja, vielleicht haben wir auch schlecht gewürfelt, kann ja auch sein.
Ja, aber wenn du die nicht bekommst, dann machst du vielleicht 2 Punkte, 3 Punkte, dann hast du vielleicht mal Glück, machst 5 Punkte, einmal kriegst du den Bonus und machst 7 Punkte, aber die meiste Zeit machst du 2 Punkte oder so.
Gefühlt ja.
Und dadurch zieht es sich.
Ja.
Also es war für uns wirklich sehr tröge.
Ja, und dann gibt es noch einen riesigen Kritikpunkt, den man anbringen muss, das ist die Boxgröße. Ne? Also Merchandise ist jetzt eine Neuauflage. Das kommt in einem Karton, wo die Hälfte Luft ist, ja, also wo es wirklich komplett unsinnig ist, während Auf die Nüsse ja von Game Factory rausgekommen ist, in dieser Metallbox.
Ja.
Und ich muss gestehen, ich habe das leider verloren.
Weil diese Box so winzig ist, dass du sie verloren hast.
Die ist mir irgendwo in meinen Arbeitsbrettspieltaschen-Geschichten ist mir das irgendwie, ich werde es bestimmt irgendwann finden, ist mir durchgegangen. Und jetzt habe ich es nochmal gekauft, weil für 6,50 Euro ist das einfach ein super Würfelspiel.
Und wie viel hat Merchandise gekostet?
Ich glaube 15, 20.
Okay, das ist ganz schön viel für 13 Würfel.
Ne, und das ist unsinnig, weil auch beim Merchandise brauchst du die Verpackung nicht. Kannst du auch nachher in dieser Plastiktüte einfach aufbewahren.
Ja.
Also auch da ein großes Lob an Game Factory für diese Metalldosenverpackung, die wirklich ja in jede Hosentasche passt.
Die sind auch wirklich super, diese Mini-Verpackungen.
Das ist ein super Familien-Reisespiel, absolut. Und ich finde, da kann man auch immer gut neue Leute begeistern, wenn man natürlich Push-Your-Luck-Würfel mag. Ich weiß, gibt wieder viele Leute, die sagen, oh, das ist aber gar nichts für mich. Natürlich nicht, logisch.
Ja, aber dann sind ja beide Spiele nichts für euch. Aber wenn ihr sagt, euch gefällt sowas, dann auf jeden Fall Auf die Nüsse, wenn ihr das noch nicht habt. Das ist auch wirklich schon wahnsinnig lang in unserer Sammlung. Das war mit eins der ersten. Das war doch in der Zeit, als wir auch Piratenkapern hatten.
58 Partien seit 27. März 2021. Ja.
Und hatten wir es davor schon? Oder?
Nee, davor. Also, das kann sein, dass ich da erst
oder?
Das Tracken angefangen habe.
Du hast da
erst
das Tracken angefangen, oder nicht?
Ja, das kann sein, ja. Ich habe im März 2021 angefangen zu tracken. Hast
also,
du auch
das ist auch ein Spiel, das haben wir ja auch, das haben wir hoch und runter gespielt, manchmal.
Ja, das
einfach, weil es, und das ist so ein Classic. Und ich jedes Mal, ich würde jederzeit, würde ich ja zu diesem Spiel sagen, einfach weil es lustig ist.
Ja. Würde ich nicht sagen zu jeder Zeit. Und ich muss auch ehrlich sagen, der große Nachteil von Auf die Nüsse ist, dass die Hand einfach nach 2-3 Partien wehtut. Deshalb kommt es dann auch nicht so häufig auf den Tisch, wie es kommen könnte.
Hast aber eine empfindliche Hand.
Ja, das tut schon weh. Also,
du musst doch nur würfeln.
Ja, aber du bist ja auf Schnelligkeit und so. Also
ja, okay.
Nach 2-3 Partien ist bei mir auch Schluss. Dann sagt die Hand, jetzt reicht's.
Ja. Aber super Spiel. Ist so ein richtiger Classic einfach.
Ist ein schönes Spiel, was man auch mit Leuten spielen kann, die einfach keine Brettspiele spielen, die einfach nur irgendwie lustig vor sich hinwürfeln wollen. Ein bisschen Stimmung am Tisch. Kommt schon fast so einem Party-Würfelspiel gleich, würde ich sagen.
Und selbst wenn man es so zu zweit spielt, finde ich.
Ja, auch ein gutes
Spiel. Also selbst zu zweit kommt da Stimmung auf.
Ja.
Merchandise halt nicht. Also
ja.
Ihr wisst, was ihr lieber kaufen sollt, wenn ihr beides noch nicht gespielt habt. Spart euch Merchandise einfach.
Absolut. Gut, das war unser kleiner Vergleich und in der nächsten Folge oder in der übernächsten, mal gucken, gibt es dann auch nochmal einen Vergleich. Da haben wir nämlich das Flip and Write Raw and Write.
Raw.
Und tatsächlich die ganz schön clever Reihe nochmal. Die sind wir nämlich auch gerade wieder fleißig am Zocken, denn was ihr wahrscheinlich nicht wisst, ihr denkt wahrscheinlich die ganze Zeit, boah, die spielen ja jedes Spiel irgendwie nur einmal. Nö, wir haben heute auch schon wieder zig Klassiker gespielt, ja. Auch Agent Avenue wieder viel auf den Tisch gekommen und so weiter.
Galactic Cruise haben wir gespielt.
Ja, mit Erweiterung. Also da sind auch viele Dinge, die besprechen wir jetzt natürlich nicht nochmal, weil wir darüber ja schon ausgiebig gesprochen haben. Aber wir haben genug zu spielen, so ist nicht.
Genau, wir spielen viele neue Spiele, aber wir spielen auch viele Spiele, die wir schon kennen.
Ja, und ich freue mich ganz besonders. Ich habe jetzt ja wieder eine Bestellung aufgegeben bei dem Tokyo Game Market.
Ich reiß schon wieder die Augen auf.
da sind wirklich sehr, sehr abstruse Spiele wieder dabei.
Okay.
Der Slice Dengelfisch, ich sag's dir. Da freue ich mich sehr drauf.
Da musst du eigentlich schon erzählen, ja.
Genau, da geht's nämlich darum, dass man die in so einem selbstgenähten Fisch kommen Organe rein und man hat dann 15 Sekunden Zeit, jeder irgendwie die kurz zu ertasten und danach wird darauf geboten. Dann gibt es eine Beatrunde darauf, auf die Organe von dem Angelfisch.
Ich weiß noch nicht, entweder wird das übertriebenst lustig oder das wird das schlechteste Spiel, das wir jemals gespielt haben.
Wir haben uns schon Interessenten gesichert beim nächsten Brettspielwochenende. Ich freue mich da sehr drauf, aber genauso abgefahrene Sachen wollen wir doch auch mal wieder sehen. Ne? Von daher war es jetzt eher so, wieder so klassische Runden heute. Gar keine Tokyo Game Market Neuheit, aber seid versichert, da werden wieder viele Spiele dazukommen, die wir auch schon fleißig gerade auch ausprobiert haben. Aber manche brauchen einfach ein bisschen länger. Wir haben noch so eine lange Liste an Spielen, die wir besprechen wollen, die schon so häufig auf den Tisch gekommen sind. Aber ist
aber
ja auch
ist
nicht
ja
schlecht.
Gut.
Ist ja
dann
gut.
Dann gibt es auch weiterhin Nachschub beim Podcast, weil wenn
Richtig.
Wir irgendwann keine mehr zu besprechen haben, dann ja.
Dann ist schlecht.
Dann ist schlecht. Da müssen wir überlegen, was wir besprechen.
Wenn ihr uns jetzt eine Nachricht schicken wollt, weil ihr sagt, weiß ich nicht, Marschen, da ist doch viel, viel besser, keine
ihr
Ahnung, ihr liegt doch
falsch. Komplett
falsch
verstanden oder vielleicht haben wir sie auch komplett falsch gespielt.
Oder ihr sagt, super Autopads, Card Battler, das klingt ja super spannend oder auch nicht.
Oder Auf die Nüsse ist das schlechteste Spiel aller Zeiten.
Simon, schau dir diesen Auto-Battler unbedingt mal an, egal ob Videospiel oder Brettspiel, wobei so viele Brettspiele gibt es nicht. Ich weiß, AI Apocalypse war ich nicht so begeistert von, aber ansonsten gibt es ja nicht so viele. Andere gibt es eigentlich kaum. Nee. So ein bisschen geht ja Moon Colony Bloodbath auch in so eine halbe Auto-Battling-Geschichte, finde ich. Aber ansonsten, diese Mechanik ist im Brettspielbereich noch viel zu wenig vertreten. Bitte mehr davon. Dann schickt uns gerne eine Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Ist in der Folgenbeschreibung verlinkt, genauso wie die ganzen Boardgame-Geek-Einträge zu den Spielen. Und wenn ihr auch noch Bilder dazu sehen wollt, wenn ihr die Folge hört, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Da findet ihr immer die passenden Bilder zu den Spielen. Und ansonsten würden wir uns natürlich über eine schöne Bewertung freuen. Und wir sagen bis zur nächsten Woche.
Tschüss.